NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Junge Aktivistin trifft altgediente Kanzlerin. Greta Thunberg war heute bei Angela Merkel. Wir berichten und wir kommentieren das Treffen auch. Der russische Regimekritiker Alexei Nawalny soll vergiftet worden sein. Er liegt auf der Intensivstation. Wir fragen nach, was wirklich bekannt ist. Die Bundesregierung warnt vor Reisen nach Kroatien. Die Demokraten in den USA rüsten verbal auf im Kampf gegen Donald Trump. Und auch darüber sprechen wir gleich. Alexej Nawalny ist einer der vehementesten und bekanntesten Kritiker des Kreml und des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dafür ist der Aktivist wieder und wieder ins Gefängnis gekommen. Jetzt liegt er auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Sibirien und es heißt, er könnte vergiftet worden sein. Christina Nagel ist unsere Korrespondentin in Moskau. Was ist denn da passiert? Was weiß man bisher?
Naja, heute Morgen ging es ihm noch gut. Er wollte zurückreisen nach Moskau. Er war auf einer Recherchereise im sibirischen Tomsk, wollte von da eben zurückkommen. Hat dann noch mit seiner Sprecherin einen Tee getrunken am Flughafen. Und dann ist er ins Flugzeug gestiegen. Da ist ihm schlecht geworden erst. Dann hat er zu seiner Sprecherin gesagt, sprich mit mir, ich verstehe nicht mehr so richtig. Ist dann noch aufgestanden, hat versucht zur Toilette zu gehen und ist dann eben zusammengebrochen, ohnmächtig geworden. Daraufhin ist das Flugzeug notgelandet und nun liegt er eben in der Intensivstation in einer Omsker Klinik und sein Zustand ist zwar stabil, aber immer noch sehr kritisch. Er ist im Koma, wird künstlich beatmet.
Es gibt ja immer wieder Fälle mutmaßlicher Giftanschläge auf Russen, die dem Regime offenbar nicht passen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das denn jetzt bei Alexej Nawalny?
Also seine Sprecherin ist davon überzeugt, dass ihm was in den Tee gerührt worden ist, weil sie sagte, diese Variante, die mal im Netz diskutiert worden ist, er hätte am Abend zu viel getrunken und hätte dann eine Tablette genommen, um dagegen zu steuern. Und das sei der Auslöser gewesen, das glaubt sie nicht, weil er auch an dem Morgen nichts anderes zu sich genommen habe als diesen Tee und vorher sei es ihm gut gegangen. Die Ärzte sagen mittlerweile eben, es war eine Vergiftung, es soll ausgelöst worden sein durch Neuroleptika, aber das beantwortet natürlich immer noch nicht die Frage, ob ihm das tatsächlich in den Tee gerührt worden ist oder ob es etwas anderes war, was er vielleicht selbst genommen hat. Auffällig war, dass die Polizei sehr schnell gesagt hat, dass sie nicht von einer vorsätzlichen Vergiftung ausgeht.
Für wie groß halten Sie die Chancen, dass der Verdacht in diesem Fall wirklich aufgeklärt wird?
Das wird, glaube ich, wie immer sehr schwierig sein. Im Moment konzentrieren sich erstmal alle darauf, dass man ihm tatsächlich das Überleben möglich macht. Die Ärzte tun alles Mögliche. Es ist ja auch immer wieder jetzt die Rede davon, dass er ausgeflogen werden soll. Nach neuesten Erkenntnissen heißt es, er könne möglicherweise in Berlin behandelt werden. Der Kreml hatte auch Unterstützung zugesagt, denn die Grenze ist ja eigentlich zu. Das heißt, man braucht dafür extra Genehmigungen und es könnte nun eben sein, dass er dann tatsächlich in einer anderen Klinik behandelt wird, wobei seine Ärzte im Moment sagen, dass er nicht transportfähig sei.
Wenn wir mal politisch denken, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass tatsächlich so ein Anschlag verübt wird, von wem auch immer?
Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht gerade klein, weil letztlich war es nicht der erste Anschlag auf Alexej Nawalny. Es hat ja schon mal einen Anschlag gegeben, da ist ihm Desinfektionsmittel in die Augen gesprüht worden. Daraufhin brauchte er eine Augen-OP, er drohte zu erblinden. Dann gab es einen Vorfall im vergangenen Herbst. Da hieß es, er müsste aus dem Polizeigewahrsam in eine Klinik gebracht werden, weil er merkwürdige Schwellungen überall hatte und Hautausschläge. Auch da hat sein Team schon von einer Vergiftung gesprochen. Die Ärzte allerdings haben gesagt, nein, es sei eine allergische Reaktion, ein Schock gewesen und haben das ein bisschen klein gefahren. In diesem Fall dürfte das sehr schwierig werden, weil in der Tat die Auswirkungen natürlich sehr erheblich sind.
Vielen Dank, Christina Nagel, für diese Informationen aus Moskau. Greta Thunberg, die schwedische Klimaaktivistin, hat mit ihren 17 Jahren bereits den alternativen Nobelpreis erhalten. Sie hat vor dem UN-Klimagipfel in New York gesprochen und viele einflussreiche Menschen getroffen. Heute waren Greta Thunberg, die deutsche Luisa Neubauer und weitere Mitstreiterinnen der Fridays for Future-Bewegung zum Gespräch mit Angela Merkel im Kanzleramt. Aus Berlin, Gabriele Intemann.
Für die Kanzlerin war es ein Termin unter vielen. Im Anschluss ging es nach Frankreich zu Präsident Macron. Ganze 5 Sätze lang war denn auch die Presseerklärung, die Angela Merkel nach dem Treffen mit den Klimaaktivistinnen verbreiten ließ. Auch für die 4 Frauen von Fridays for Future war es vermutlich eher ein atmosphärischer Termin.
She was nice, she was very friendly,
sagt Greta Thunberg hinterher. Man habe viel über Wissenschaft, über Zahlen und CO2-Budgets gesprochen, aber auch darüber, wie die Klimaziele von Paris erreicht werden können. Die Klimaaktivistinnen forderten von Merkel dabei mehr Engagement im Kampf gegen den Klimawandel. Politiker müssten die Krise endlich als Krise behandeln, sagte Greta Thunberg nach dem Treffen.
We want leaders to step up. And take responsibility, treat the climate crisis like a crisis.
Jeder könne in diesem Sinne Verantwortung übernehmen, sagen die Klimaaktivistinnen. Politiker wie Angela Merkel sind dabei für Greta Thunberg besonders gefordert.
She has a huge responsibility, but also a huge opportunity.
Hintergrund des Treffens war ein offener Brief von Repräsentanten von Fridays for Future an die internationalen Staats- und Regierungschefs. Die Klimaaktivisten hatten darin unter anderem ein sofortiges Ende der Förderung von fossilen Brennstoffen gefordert. Der Brief war der Anlass für die Einladung der Kanzlerin an die vier Frauen von Fridays for Future. Weil Deutschland gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat, spielte nicht nur die deutsche, sondern auch die europäische Klimapolitik in dem Gespräch eine Rolle. Mehr als vage Versprechen gab es dabei nicht, erzählt Luisa Neubauer.
She seemed to be aware of the challenge ahead and she at least confirmed that she is willing to get stuff done during the presidency.
Ein bisschen wenig, fand Neubauer. Alles, was am Ende zähle, seien Zahlen. Wir brauchen Taten und mehr als nette, große Worte, sagte die deutsche Vertreterin von Fridays for Future nach dem Treffen. Auch Greta Thunberg zeigte sich nach 2 Jahren Fridays for Future etwas enttäuscht von dem, was die Bewegung bisher erreicht hat. Augenblicklich sind wir in einem Kreislauf gefangen, sagte sie.
Right now we're kind of stuck in a loop. I mean, as long as the climate crisis is not being treated as a crisis, we won't be able to achieve sufficient changes, of course.
Ein Ausweg könnte die Corona-Krise weisen. Die sei von der Politik tatsächlich als Krise angenommen worden und plötzlich sei vieles möglich gewesen, sagt die belgische Aktivistin Anuna de Wever.
COVID, I mean, also proves what politicians can do, because for 2 years we've heard that we cannot take drastic measures and there is no platform and there is no money, but apparently there is.
Die Reaktion auf die Corona-Krise zeige aber auch, dass der Klimawandel auf EU-Ebene immer noch nicht die Bedeutung habe, die er brauche. Das Geld fließe in alte Industrien, ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit, so de Wever.
So instead of investing in a sustainable future, we're still investing money in a future that I myself don't even want to live in.
So bleibt noch viel zu tun für die Aktivistinnen von Fridays for Future. Sie nutzten den Termin mit der Kanzlerin, um für den nächsten großen Aktionstag zu werben. Am 25. September ruft die Klimabewegung weltweit zu Demonstrationen auf. Zum ersten Mal seit Monaten nicht nur im Netz, sondern auch auf der Straße.
Aus Berlin war das ein Beitrag von Gabriele Intmann. Der Meinungsaustausch der Klimaaktivistinnen mit Angela Merkel findet übrigens in den Reihen der Fridays for Future nicht nur Zustimmung. Einige sagen, die jungen Frontfrauen hätten den Termin mit der Bewegung nicht abgestimmt. Andere glauben, das Gespräch werde gar nichts zur Klimarettung beitragen. Lorenz Beckert kommentiert.
I want you to panic. Ich will, dass ihr Angst bekommt. Angst vor abschmelzenden Gletschern und steigenden Meeresspiegeln. Angst vor Hitzewellen, Stürmen und Überschwemmungen. Und ja, auch Angst vor den Menschen, deren Lebensraum unbewohnbar wird und die sich deshalb aufmachen nach Europa, wo man die Klimakrise besser überleben kann. I want you to panic. Greta Thunbergs Worte, mehrfach ausgesprochen vor Staatschefs, vor Wirtschaftsbossen, vor der UNO-Generalversammlung. Heute hat sie Angela Merkel getroffen, zusammen mit 3 Mitstreiterinnen von Fridays for Future. Ein offener Brief der Klimaaktivistinnen an die Regierungen der EU war der Anlass für das heutige Treffen. Darin fordern sie keine Klimaschutzpläne für die Zukunft mehr, kein Hoffen auf technische oder wirtschaftliche Lösungen. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die Menschheit eine Krise bewältigen könne, wenn sie sie auch als Krise behandle, glaubt Fridays for Future. Echt jetzt? Ich erlebe eher das Gegenteil. Wenn schon eine weltumspannende Pandemie, an der innerhalb weniger Wochen 20 Millionen Menschen erkranken und 800.000 sterben, nicht dazu führt, dass ausnahmslos alle Menschen bereitwillig Masken tragen, Abstand halten und auf Partys verzichten, wie soll dann die Klimakrise, die sich über Jahrzehnte entwickelt? Sie wissen, was ich meine. Ja, die Forderungen von Fridays for Future sind durch wissenschaftliche Erkenntnisse abgesichert. Aber das geben die Aktivistinnen selbst zu, Es tut sich zu wenig. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Klimajugend gerne mit dem ganz großen Besteck rangeht. Ihre Forderungen klängen unrealistisch, schreiben sie, aber noch unrealistischer sei, dass die menschliche Gesellschaft den Klimawandel überlebe. Wie bitte? Geht's noch? Meine Bitte, hört auf mit Panikmache. Redet über das, was Freude bringt beim Klimaschutz. Ich freue mich auf grüne Städte, voller Parks und Spielplätze. Über uns pendeln geräuschlos von grünem Strom getriebene Seilbahnen. Ich freue mich auf Grillabende mit aromatischen Steaks, die in tierfreundlichen Reaktoren gewachsen sind. Ich freue mich auf weite Reisen in Flugzeugen, die mit grünem Wasserstoff fliegen, zu den wieder wachsenden Amazonas-Regenwäldern. Fragt die Physikerin Angela Merkel. Sie weiß, wovon ich rede.
Angela Merkel und die jungen Aktivistinnen von Fridays for Future. Lorenz Beckert kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es wird wieder enger mit den Reisen in Corona-Zeiten, auch dorthin, wo Urlaubsländer sind, die bisher als unproblematisch erschienen sind. Das spektakulärste Beispiel dafür Spanien. Vergangene Woche hat die Bundesregierung Reisen dorthin als gefährlich eingestuft. Und nun hat das Auswärtige Amt auch eine Reisewarnung für Kroatien herausgegeben. Was die Kroaten dazu sagen, weiß Andrea Bär.
Der kroatische Tourismusverband sagte der ARD, man sei froh, dass die deutsche Reisewarnung nur für zwei sogenannte Gespanschaften gelte, Split Dalmatien und Šibenik Knin. Beliebte Urlaubsziele an der Adria mit Inseln wie Hvar oder Brač. Seit gestern gab es in Kroatien nach knapp 2400 Testungen 255 bestätigte Neuinfektionen, die meisten seit Beginn der Corona-Pandemie. 9 in Šibenik Knin und 75 in Split Dalmatien. Der kroatische Regierungschef Andrej Plenković reagierte nach einer Regierungssitzung in Zagreb so. Es ist logisch, dass wir während der Tourismussaison steigende Zahlen bekommen haben, weil eine Menge Menschen nach Kroatien gekommen sind. Aber lassen Sie mich offen sein, es war ein klares politisches Ziel der kroatischen Regierung, die Tourismussaison unter bestehenden Umständen so gut wie möglich zu machen, nämlich ein gewisses Risiko einzugehen, um wirtschaftliches Wachstum zu erreichen. Nach Angaben des kroatischen Tourismusverbands urlauben in den beiden von der Reisewarnung betroffenen Gebieten rund 180.000 Touristen, 30.000 davon aus Deutschland. Die Reisewarnung könnte eine Abreisewelle nach sich ziehen, so die Befürchtung. Aber ab Ende August würden ohnehin viele ihre Koffer packen, so der kroatische Tourismusverband. Kroatiens Gesundheitsminister Vili Beroš hofft, dass die Neuinfektionen bald wieder sinken, auch weil kürzlich eine Sperrstunde um Mitternacht für Bars und Clubs veranlasst worden sei. Bei den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um das weitere Ausbreiten der Pandemie zu verhindern, haben wir einen Schwerpunkt auf Nachtclubs gelegt, was in den kommenden Tagen und Wochen Ergebnisse zeigen dürfte. Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Einzelnen, die epidemiologischen Maßnahmen einzuhalten, Distanz, Hygiene und Desinfektion und das Vermeiden von Kontakt und Ansammlungen von mehreren Menschen. In Österreich gilt schon seit Montag eine Reise Warnung, anders als in Deutschland für ganz Kroatien. Noch bis Freitag können sich Rückkehrer kostenlos testen lassen. Die Wiener Germanistin Bianca Koos kam letztes Wochenende aus Split zurück. Ihr Eindruck war verheerend.
Also Ballermann ist dagegen ein Damenkränzchen. So war das in den letzten Wochen dort. Und die Regeln wurden von der Bevölkerung eingehalten, aber von den Touristen nicht. Ich habe mich jetzt nicht so in den Gegenden aufgehalten, wo die vor allem jungen Leute herum waren. Und das Resultat wundert mich jetzt auch nicht.
Kroatiens Außenminister Gordan Grlić Radman nahm junge Touristen in Schutz. Es gibt Fälle, insbesondere bei der jungen Bevölkerung zwischen 25 und 35, beim Zusammentreffen irgendwo. Das lässt sich eben nicht immer vermeiden. Aber auf jeden Fall verhalten wir uns verantwortungsvoll. Und ich glaube, dass Touristen in Regionen, die keine Hotspots sind und wo es wenige Infektionen gibt, sicherlich ihren Urlaub genießen. Wer die von der deutschen Reisewarnung betroffenen Gebiete Split Dalmatien und Šibenik Knin nun in Richtung Deutschland verlässt, kann Slowenien und Österreich ohne einen negativen Corona-Test in der Tasche durchqueren, jeweils innerhalb von 12 Stunden. Tanken oder auf die Toilette gehen ist erlaubt. Bei der Einreise nach Deutschland werden laut Auswärtigem Amt die Kontaktdaten der Reisenden registriert in Bezug auf ihren Kroatien-Urlaub. Wer keinen negativen Covid-19-Test vorweisen kann, muss in Heimquarantäne und diesen von dort aus durchaus veranlassen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Steve Bannon, ultrarechter US-Amerikaner, war Herausgeber der Website Breitbart News, die für ihre Verschwörungsmythen bekannt ist. Und er war eine Weile der Chefstratege von Donald Trump in der frühen Amtszeit des US-Präsidenten. In dieser Eigenschaft hatte er dann weltweit für Furore gesorgt. Er ist aber auch, wie so viele in Trumps Team, ziemlich schnell gefeuert worden. Jetzt ist er wegen des Verdachts auf Betrug festgenommen worden. Es geht um Hunderttausende US-Dollar aus New York, Antje Passenheim.
Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft Bannon und drei weiteren Personen vor, dass sie Geld aus einer Online-Spendenaktion missbraucht haben. Sie hätten eingenommene Beträge aus der Sammelaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko umgeleitet. Die Crowdfunding-Kampagne lief unter dem Namen »Wir bauen die Mauer«. Sie habe mehr als 25 Millionen Dollar von Hunderttausenden Spendern bekommen. Bannon gehört zu den einflussreichsten Stimmen im ultrakonservativen Lager der US-Politik. Er war eine Zeit lang Chefstratege und Wahlkampfchef von Trump. Derzeit laufen bei der Staatsanwaltschaft in Trumps Heimatstadt New York umfassende Betrugsermittlungen gegen den heutigen Präsidenten sowie seine Trump-Organisation. In ihr sind die Geschäftsaktivitäten des einstigen Immobilienmoguls gebündelt.
Aus New York waren das Informationen von Antje Passenheim. Und wir schauen wieder auf den Parteitag der Demokraten in den USA. Der wird heute zu Ende gehen und natürlich wichtige Weichen stellen im Präsidentschaftswahlkampf. Gestern Abend, zu unserer Zeit, also heute früh, hat Ex-Präsident Barack Obama auf seinen Nachfolger Donald Trump regelrecht eingedroschen. Frage an unseren Korrespondenten in den USA, an Sebastian Hesse. Was hat denn Barack Obama eigentlich gesagt?
Also er hat Dinge gesagt, die niemand erwartet hätte, zumindest nicht in dieser Schärfe. Es gibt so eine Art Kodex hier in den USA, dass man als früherer Präsident seinen Amtsnachfolger nicht öffentlich kritisiert, zumindest nicht scharf. Und wenn man es macht, dann macht man es sachbezogen und dann macht man es durch die Blume. Aber dass man gestern Sätze gehört hat wie diesen.
Donald Trump hasn't grown into the job, because he can't.
Das ist ja schon ein massiver Angriff, ihm die Fähigkeit, die Befähigung zur Amtsführung abzusprechen. Und was hier noch so ein bisschen mitschwingt, ist eine aktuelle Debatte über Donald Trump, die niemand Geringeres als seine Nichte Mary Trump losgetreten hat. Das ist eine Psychologin, die ein Enthüllungsbuch geschrieben hat über die Trump-Familie und darin die These vertrat, dass Donald Trump eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe und schon deshalb alles, was er tut, immer nur auf ihn selber bezogen ist und nicht auf andere. Also er praktisch eine empathiefreie Persönlichkeit, und das ist genau das, was Obama hier aufgreift in einem sehr persönlichen Angriff.
Aber nicht nur Obama hat Trump angegriffen, auch Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris gibt sich sehr kämpferisch. Gleichzeitig wird ja von dem Kandidatenduo Biden-Harris erwartet, dass sie das Land einen und nicht spalten. Kann das funktionieren?
Ja, aber sie haben eine Doppelstrategie, die ist inzwischen ganz klar erkennbar durch diesen Parteitag, die so aussieht, dass Joe Biden eher der Mann fürs Herz ist. Also er wird als eine Art anständige, aufrichtige Gegenfigur zu Trump aufgebaut. Jemand, dem man vertrauen kann, der das Allgemeinwohl im Blick hätte. Ein liebenswerter Mensch. Es ging ganz viel um Anekdoten während dieses Parteitages aus seinem langen beruflichen und auch aus seinem Privatleben. Und Harris dagegen ist die Frau für den Kopf. Sie ist eine scharfe Analytikerin, und sie hat auch den Part übernommen, die Agenda zu setzen. Gestern beispielsweise mit diesem Satz.
And let's be clear, there is no vaccine for racism.
Also zu Deutsch, es gibt keinen Impfstoff gegen Rassismus. Was sie hier macht, ist, sie verknüpft zwei brandaktuelle Debatten, nämlich die um das Corona-Missmanagement der Trump-Regierung einerseits und um Rassismus in der Folge des Todes von George Floyd. Also da wird eine sehr progressive politische Agenda gesetzt, die vor allen Dingen sie vermitteln wird in den kommenden Wochen des Wahlkampfes.
Zum Ende des Parteitages wird Joe Biden heute Nacht seine Nominierungsrede halten. Erwarten Sie einen krönenden Abschluss?
Na, viele hoffen drauf im demokratischen Lager, denn was die Partei und die Kampagne im Moment noch so ein bisschen wackelig aussehen lässt, sind die allgemeinen Zweifel darüber, ob Joe Biden noch im richtigen Alter ist für diesen Job. Er wäre, würde er denn gewählt, Anfang November der älteste US-Präsident aller Zeiten. Und wenn man ihn bei öffentlichen Auftritten erlebt hat in den vergangenen Wochen, dann wirkt er tatsächlich so ein bisschen zerbrechlich, so ein bisschen ältlich. Es hilft natürlich auch nicht, dass er ein Stotterproblem hat. Das ist ein physiologisches Problem. Es hat nichts mit Psyche zu tun, aber das lässt ihn oft so ein bisschen wirr und unkonzentriert wirken. Und da kommt es bei dieser Rede drauf an, dass er rüber bringt, dass er gesundheitlich, mental und auch was die ernste Lage betrifft, in der Lage ist, diesen Job auszuüben. Es wird wahrscheinlich die wichtigste Rede in seinem politischen Leben.
Zum Parteitag der Demokraten in den USA, der heute noch zu Ende geht, war das Sebastian S. Hesse aus Washington. Immer mehr Lebensmittel, verzehrfertige Gerichte und Getränke kommen in Plastik oder anderen Verpackungen daher und immer mehr davon landet in Parks und auf Straßen. Ganz besonders, aber nicht nur dort, wo viele Leute sich treffen und gemeinsam draußen essen und trinken. Wenn es gut läuft, landet dieser Müll immerhin im Abfalleimer, oft aber auch nicht. Die Entsorgung kostet so oder so eine Menge Geld. Umweltministerin Svenja Schulze will dafür künftig die Hersteller der Verpackungen zur Kasse bitten. Aus Berlin, Stefanie Geisler.
Gerade im Sommer ist das Bild manchmal erschreckend. Überall in Parks oder an Straßen quellen die öffentlichen Mülleimer über, vor lauter To-Go-Kaffeebechern und Wegwerfsalatschalen. Oft schmeißen die Leute den Müll noch nicht mal in den Eimer, sondern irgendwo ins Gebüsch oder auf die Parkbank. Eine Studie, die Umweltministerium und der Verband kommunaler Unternehmen in Auftrag gegeben haben, fasst das ganze Ausmaß jetzt erstmals in Zahlen. Dazu Umweltministerin Schulze.
Ich war wirklich überrascht, wie viel Müll in dem öffentlichen Raum zusammenkommt, pro Einwohner und Jahr sammeln und entsorgen die kommunalen Stadtreiniger in Deutschland knapp 140 Liter Straßenmüll. 140 Liter, das muss man sich vorstellen, das ist ungefähr eine Badewanne voller Müll.
Die Studie hat ebenfalls herausgefunden, wie viel Geld es die Kommunen kostet, diesen Müll zu entsorgen. Pro Jahr nämlich 700 Millionen Euro. Dafür sollen künftig die Hersteller zur Kasse gebeten werden. So fordert es eine EU-Richtlinie. An dieser Stelle betont Schulze, die Studie habe lediglich ein erstes grobes Lagebild gebracht. Wie und wann man also wie viel Geld von den Herstellern eintreiben kann, sei vor allem juristisch noch nicht geklärt. Klar für Schulze ist hingegen, für was die Kommunen das zusätzliche Geld dann ausgeben werden. Zum einen sollen die Verbraucher etwas davon haben, indem man die Müllgebühren senkt, vor allem aber soll in die Infrastruktur investiert werden.
Darum bin ich dafür, dass die kommunalen Entsorger das Geld auch für neue Kehrmaschinen, für neues Personal investieren können. Das Geld soll auch für mehr Abfalleimer, Aschenbecher eingesetzt werden können, dort wo sie eben heute fehlen.
Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling, der auch Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen ist, rudert beim Stichwort Müllgebühren senken dann doch etwas zurück. Das könne jede Gemeinde für sich selbst entscheiden, sagt er. Wichtig sei es ihm vor allem, etwa die, so wörtlich, quietschenden Müllabfuhren durch umweltfreundliche Elektrofahrzeuge zu ersetzen.
Stefanie Geisler berichtete. Berlin und Paris, Merkel und Macron gelten in vieler Hinsicht als Motor der EU. Wenn die Bundeskanzlerin und Frankreichs Präsident sich einig sind, dann können sie vieles bewegen. Der Motor stottert aber in jüngster Zeit manchmal. Und heute hat Emmanuel Macron, Angela Merkel, zu Gesprächen in der Präsidentenresidenz Fort de Brégançon am Mittelmeer empfangen. Marcel Wagner ist unser Frankreich-Korrespondent. Herr Wagner, welche Rolle spielt der große Empfang vor allem für den deutsch-französischen Motor?
Also das spielt sicherlich eine relativ große Rolle. Das hat Angela Merkel eben auch nochmal hier betont. Sie hat daran erinnert, dass der letzte Bundeskanzler vor ihr, der hier in diesem Fort Brégançon empfangen worden ist, Helmut Kohl war. Und als das war, nämlich 1985, da habe sie noch in der DDR gelebt und damals sich nicht vorstellen können, dass sie irgendwann als Repräsentantin Deutschlands dort empfangen werden würde. Also das spielt auch symbolisch schon eine große Rolle. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Agenda, die heute dicht gefüllt ist und eben auf die enge Kooperation der beiden Staaten hinweist.
Was sind denn die zentralen Themen dieses Treffens dann?
Also man könnte sagen, es ist der große Rundumschlag. Die Pressekonferenz läuft jetzt immer noch, denn die beiden haben wirklich sehr viel zu sagen. Zunächst einmal haben sie über die großen internationalen Krisen gesprochen, von denen es im Moment natürlich eine Menge gibt. Die Situation in Mali, da ist nochmal der Militärputsch ganz klar verurteilt worden, gerade von beiden, von Angela Merkel und von Emmanuel Macron. Und es wurde dafür plädiert, dass schnellstmöglich wieder zu demokratischen Regeln zurückgefunden wird. Es ging um Weißrussland, es ging um Libyen und vor allen Dingen auch die Spannungen zwischen Türkei und Griechenland im Mittelmeer und dann aber natürlich auch um die EU-Ratspräsidentschaft, die Deutschland ja gerade innehatte und das Programm der nächsten Monate, vor allem natürlich die Koordination der Corona-Hilfen und wie man diese Corona-Hilfen jetzt schnellstmöglich wirklich einsetzen kann, sodass sie auch ankommen.
Irgendwie denkt man, die müssen ganz schön schnell gesprochen haben bei ihrem konsensierten Treffen. Gucken wir doch mal auf die einzelnen Punkte, sofern da schon was bekannt ist. Frankreich hat ja in den türkisch-griechischen Streit im östlichen Mittelmeer eingegriffen. Deutschland fand das nicht so toll. Sind Merkel und Macron da irgendwie zusammengekommen?
Ja, also das wurde gerade mehrfach angesprochen, auch von den Journalisten nochmal nachgefragt. Und man hat schon gemerkt, dass die Herangehensweise unterschiedlich ist. Die Kanzlerin hat gerade gesagt, wir sind ja nun unterschiedliche Charaktere und glücklicherweise habe der Herrgott ja nicht jeden gleich geschaffen. Das ist vielleicht eine etwas Verniedlichung der Situation, denn der französische Präsident hat ja gleich mal ein Kriegsschiff ins Mittelmeer entsandt und Angela Merkel auf Dialog gesetzt. Aber beide haben jetzt wirklich nachhaltig betont, dass man in den Zielen übereinstimme, nämlich die Souveränität der europäischen Staaten, also in dem Fall Griechenlands, zu verteidigen, gleichzeitig aber auch auf Deeskalation und Stabilität in der Region zu setzen. Das heißt, in den Zielen stimme man ja überein und dann hat die Bundeskanzlerin auch gesagt, und dann gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen, wie man diese Ziele erreicht. Der eine macht vielleicht ein bisschen mehr Druck, der andere versucht ein bisschen mehr zu sprechen. Das könne ja aber doch auch dazu führen, dass man ein Gesamtbild erschafft, das dann am Schluss vielleicht zum Ziel führt. Also so ein bisschen sagt man im Nachhinein, das könne ja auch ein Good Cop, Bad Cop Spiel gewesen sein.
Corona war auch ein großes Thema, da hat der Motor nicht gestottert, da haben Merkel und Macron gut zusammengearbeitet. Haben Sie sich dazu heute nochmal geäußert?
Ja, Sie haben eben gesagt, dass die Corona-Hilfen jetzt so schnell wie möglich ankommen müssen. Da geht es ja auch darum, dass einige nationale Parlamente das noch ratifizieren müssen. Das soll unter deutscher Ratspräsidentschaft auch mit französischer Hilfe jetzt möglichst schnell geschehen. Und dann muss natürlich entschieden werden, wie bindet man diese Corona-Hilfen wirklich auch an gewisse Ziele, daran, dass die auch in den Industriezweigen oder in den sozialen Projekten ankommen, die man wirklich fördern will. Da wurde jetzt nicht ins Detail gegangen, aber es wurde klargestellt, dass Deutschland und Frankreich sich weiterhin eng abstimmen wollen und das zusammen vorantreiben wollen.
Marcel Wagner für ganz aktuelle Eindrücke von dem Treffen Merkel und Macron heute in Frankreich am Mittelmeer. Vielen Dank dafür. Der umstrittene Polizeieinsatz in Düsseldorf sorgt weiterhin für Diskussionen. Die Rede ist von dem Fall des 15-Jährigen, der am Boden liegend von einem Beamten mit dem Knie am Kopf fixiert worden war. Und das Video davon ist ganz schnell viral geworden. Kein Wunder, denn es hat natürlich ein bisschen erinnert an den Fall von George Floyd und vielen anderen Afroamerikanern in den USA, die so fixiert worden sind. Und für einige von denen hatte das ja auch tödliche Folgen. Nun liegt der Fall in Düsseldorf sicherlich etwas anders. Und heute hat der Innenausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtages über diesen Vorgang debattiert. Aus Düsseldorf, Bettina Altenkamp.
Eins vorneweg, die Ermittlungen, was da genau am Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt geschehen ist, die laufen noch. Aber nach bisherigem Stand deutet vieles darauf hin, dass der Polizeibeamte, der den 15-Jährigen am Samstag in der Düsseldorfer Altstadt am Boden fixiert hat, eine rechtlich zulässige Technik angewandt hat. Wichtig ist dabei, Kopf, also die Knochen, dürfen mit dem Schienenbein fixiert werden, Hals oder Weichteile nicht. Und nach bisherigem Stand scheint es der Kopf gewesen zu sein, den der Beamte fixiert hat. Dass das Video von dem Vorfall für viel Aufregung gesorgt hat, kann auch der NRW-Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, verstehen.
Gewaltanwendung sieht nie schön aus. Das ist eine Tatsache, mit der wir als Polizei umgehen müssen. Das, was ich da sehen kann, und ich habe mit vielen Experten in den letzten Tagen gesprochen, ist genau so gelehrt worden und schulungsgemäß umgesetzt worden.
Und darauf deutet nach dem vorgelegten Bericht einiges hin, nämlich dass der Kopf und nicht der Hals des Opfers fixiert wurden. Das könnte den Polizeibeamten entlasten. Für die Grüne, Verena Schäffer, stellt sich aber grundsätzlich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit solcher Einsätze und natürlich auch im konkreten Fall.
Hat sich die Person überhaupt noch gewehrt, sich noch bewegt? Auch das ist natürlich Teil der Klärung der Verhältnismäßigkeit. Aber genau das gehört hier zu der Aufklärung und muss danach bewertet werden.
Bewertet werden muss auch, ob die Prellungen des 15-Jährigen tatsächlich mit dem Einsatz der Polizei am Samstag zu tun haben. Denn im Bericht des Innenministers heißt es auch, dass der 15-Jährige nach dem Vorfall am Samstag mit zur Wache genommen wurde und, als er sie später verlassen hat, bereits nach einer Viertelstunde wieder in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs war. Zudem habe er sich am Sonntag bei einem anderen Tumult der Polizei mit nacktem Oberkörper zu erkennen gegeben, offenbar unverletzt. Für den CDU-Abgeordneten Gregor Golland wirft das Fragen auf.
So wie sich das darstellt, hat der Jugendliche einiges auf dem Kerbholz, hat auch danach weiter randaliert oder ist zumindest aufgegriffen worden. Und das Märchen von den schlimmen Verletzungen wird wohl nicht zutreffen. Und hier wird einfach etwas konstruiert gegen unsere Polizei, was nicht in Ordnung ist und was unsere Gesellschaft spaltet. Und das wollen wir nicht, das lehnen wir ab.
Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft gehen noch weiter. NRW-Innenminister Reul hat Transparenz und Aufklärung angekündigt.
Das war ein Beitrag von Bettina Altenkamp aus Düsseldorf. Und das war auch das Echo des Tages an diesem Donnerstag. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.